Herzlich willkommen zum Podcast Vorhang zu, Ohren auf. Direkt aus der Komödie Winterhuder Fährhaus. Mit mir, der Theaterleiterin Britta Duer und meinen Gästen. Dieser Podcast ist für alle, die schon immer mal hören wollten, was auf und hinter der Bühne so alles gesagt wird, wenn der Vorhang zu ist. Also, Vorhang zu, Ohren auf. Mein heutiger Gast gewährt uns einen tiefen Einblick in die Theaterwelt mit ihren Sonnen- und Schattenseiten und erzählt uns Dinge, die man fast gar nicht glauben kann. Herzlich willkommen, Stefan Kiefer.
So, Stefan, ich fange ja immer ganz gerne ganz am Anfang an. Quasi.
Bei meiner Zeugung.
Ja, aber da wir beide nicht dabei waren, würde ich sagen, lassen wir die einfach schon mal auf.
Okay, sehr gut.
Und fangen wir doch mal an. Kam die Schauspielerei zu dir oder du zur Schauspielerei?
Eine interessante Frage. Also dieser Wunsch, Schauspieler zu werden, ist bei mir schon sehr, sehr früh da gewesen, ehrlich gesagt. Also ich wusste das schon so mit 12, hab mich das da aber noch nicht so richtig getraut, das so zu formulieren. Das war irgendwie, irgendwie so ein bisschen was Besonderes, wo ich dachte, ja, keine Ahnung, das kann man ja nicht als Berufswunsch haben. Ich kannte das Theater von ganz klassisch. Ich glaube, mein erstes Theatererlebnis war das Weihnachtsmärchen in Neuss. Ich bin in Neuss im Rheinland groß geworden und ich glaube, da war ich noch nicht mal in der Schule. Habe ich mit meinen Eltern mal das Weihnachtsmärchen besucht. Der Teufel mit den drei goldenen Haaren.
Da hatte ich die Platte von.
Ja.
Die Schallplatte.
Genau. Und ich weiß noch, dieser Moment, wo der Vorhang aufgegangen ist und da halt so eine andere Welt war. Das war für mich total faszinierend. Und irgendwie, glaube ich, da war es passiert. Schon so. Und ich war in so einer Kinder- und Jugendgruppe, als ich ein bisschen älter war. Und da haben wir viel Theater gespielt und so Sketche gemacht, bunte Abende gemacht und. Und da habe ich irgendwie gemerkt, das macht richtig Spaß. Und meine Eltern sind auch viel ins Theater. Die haben mit dem Theater eigentlich nichts zu tun gehabt, aber die waren halt regelmäßige Theatergänger. Hatten so ein Abo, wo sie halt irgendwie immer ins Theater gegangen sind und alle sich wirklich alles angeguckt haben. Und wenn dann mal irgendwie einer von denen nicht konnte oder so, dann durften meine Schwester und ich auch mitgehen. Und das war halt immer so besonders toll für mich.
Ist deine Schwester älter oder jünger?
Meine Schwester ist 2 Jahre älter, genau. Und die ist witzigerweise auch beim Theater oder beziehungsweise mittlerweile eigentlich nur noch beim Film. Die ist Requisiteurin. Die war in Neuss dann eine Zeit lang Chefrequisiteurin. Nachdem ich Abi gemacht habe, hat die mich mal als Aushilfe eingestellt. Also ich habe auch mal als Requisiteur am Theater gearbeitet.
Und das heißt, du hast dein Abi gemacht, dann schon mal ein bisschen Requisite und dann zur Schauspielschule direkt? Oder
ja,
gab es dann noch
also
eine Lücke?
So, ganz so easy war es tatsächlich nicht. Ich hab mein
Abi
gemacht.
Hat ja ein Happy End. Nimm uns
ja,
mit.
Ja, genau, es hat ein Happy End.
Es hat ja ein Happy End. Wir sitzen ja hier.
Nee, ich habe Abi gemacht und dann habe ich Zivildienst gemacht. Und ich gehöre noch zu der Generation, die 20 Monate Zivildienst gemacht haben. Also und dann habe ich sogar nochmal verlängert, weil die Stadt wollte Zivildienststellen abbauen und dann hat die Leitung von der Einrichtung, wo ich da gearbeitet habe, gesagt, ja, dann schaffen wir das aber alles nicht mehr. Und dann haben die gesagt, ja, wenn ihr das nicht schafft, dann dürft ihr nochmal jemanden richtig einstellen. Und dann habe ich nach den 20 Monaten da noch 4 Monate richtig bezahlt gearbeitet. Das war auch schön. Und in der Zeit habe ich dann Aufnahmeprüfungen gemacht an der Schauspielschule und bin auch öfter in die zweite und in die Endrunde gekommen, aber habe es in dem ersten Jahr dann nicht geschafft. Und
hast du dich bei einer beworben oder bei mehreren?
Nein, also ich habe mich bei allen staatlichen beworben sozusagen. Und
deutschlandweit?
Deutschlandweit, okay. Genau. Mhm. Österreich habe ich damals ausgelassen, das war mir irgendwie, ich weiß auch nicht, das war mir zu weit. Genau. Und dann habe ich, wie gesagt, da zwischendurch, also zwischen Zivildienst und zwischen Abi und Zivildienst hatte ich als Requisiteur mal gearbeitet und ich habe dann in dieser Zeit, wo ich diese Aufnahmeprüfung gemacht habe und also letztendlich dann eben über 2 Jahre, ich habe dann ein zweites Jahr auch nochmal und habe dann noch, weil ich auch schon einige Schauspieler kannte, weil ich nämlich in der Zwischenzeit in Neuss am Rheinischen Landestheater als Hospitant angefangen habe, dann habe ich da eine Regieassistenz gemacht und da habe ich halt viele Schauspieler natürlich auch kennengelernt und da war eine Schauspielerin, die mir sehr die neue Münchner Schauspielschule in München eben empfohlen hat, weil die auch selber daher kam und meinte, sie hat das Gefühl, das ist die richtige Schule für mich und so. Und dann gab es noch eine Schule in Berlin, die mir auch von empfohlen worden ist. Und ja, dann hat es im zweiten Jahr eigentlich geklappt. Dann so, genau.
Wie hast du dich denn auf das Vorsprechen bei den Schulen vorbereitet? Hattest du auch Unterricht dann genommen oder hast du die Leute gefragt?
Das ist total interessant, weil also damals hat man ja noch ganz klassisch hat man da hingeschrieben, dann hat man so einen Brief zurückgekriegt und da stand dann halt drin, dass man sich alleine vorbereiten soll und sich nicht mit irgendwelchen Leuten auf das Vorsprechen vorbereiten soll und so. Das macht mittlerweile wahrscheinlich jeder. Aber ich habe das sehr gewissenhaft so auch gemacht und
okay, das
hab
steht
dann
da.
Aber genau, hab dann irgendwie nach dem ersten Jahr, wo das so eine Berg- und Talfahrt natürlich eigentlich war für mich, weil, wie gesagt, ich war in Bochum zum Beispiel in der Endrunde und dann nach der Endrunde eigentlich, als sie die Klasse zusammengestellt haben, dann aussortiert worden bin, das war schon echt hart für mich. Also weil ich wäre da sehr, sehr, sehr gerne nach Bochum gegangen. Ich fand das ganz toll da und na, hat halt nicht geklappt und genau. Und dann habe ich irgendwann auch mal meine Vorsprecherollen interessanterweise dem Lutz Hübner, den du vielleicht auch kennst, weil er mittlerweile mit seiner Frau, der Sarah Nemitz, irgendwie ganz viele Stücke ja schreibt, sehr, sehr erfolgreiche und tolle Stücke. Und die waren damals in Neuss engagiert als Schauspieler. Und wir kannten uns so ein bisschen und der hat dann gesagt, zeig doch mal. Und dem habe ich die Vorsprechrollen dann auch mal gezeigt. Und der hat dann mit mir ein bisschen, also der hat mir ein bisschen was dazu gesagt, aber der hat nicht richtig mit mir gearbeitet. Aber das war sehr lustig, weil ich habe dann 20 Jahre später Frau Müller muss weg mal gespielt in Aachen am Grenzland Theater und da kam der Lutz dann zu einer Vorstellung und wusste nicht, dass ich da spiele und das war sehr lustig. Da haben wir uns sehr gefreut und haben einen sehr lustigen Abend noch verbracht nach der Vorstellung, ja.
Was hat dich dazu veranlasst, durchzuhalten? Also wenn du auch vor allem von diesem Bochum-Erlebnis erzählst und du bist ja da noch sehr jung gewesen, ein sehr, sehr junger Mensch. Mhm. Was hat dich dazu gebracht, durchzuhalten und trotzdem an dich zu glauben? Weil ich meine, es hat ja geklappt. Mhm. Du bist ein vielbeschäftigter Schauspieler.
In erster Linie, ich wollte das unbedingt. Ich habe da wahnsinnig für gebrannt. Ich habe mir natürlich nach diesem ersten Jahr Aufnahmeprüfung schon irgendwie auch die Frage gestellt, ist es das vielleicht nicht? Und was ist meine Alternative? Und ich habe wie gesagt, Zivildienst gemacht in einer integrativen Kindertagesstätte und das habe ich, glaube ich, auch sehr gut gemacht. Ich habe auch immer Kinder- und Jugendarbeit gemacht damals in der Pfarre, wo wir gelebt haben und so. Also da habe ich dann natürlich eine Zeit lang auch mal überlegt, soll ich irgendwie soziale Arbeit studieren oder Erzieher werden oder irgendwie sowas in die pädagogische Richtung machen. Und das hätte ich mit Sicherheit alles gut gekonnt, aber ich wollte einfach das andere. Und es war dann so, dass, also es war natürlich auch nicht easy, weil ich hatte da schon auch Phasen, wo ich immer wieder dachte so, oh Mann, ey, das klappt irgendwie alles nicht. Und letztendlich, muss ich sagen, war das aber trotzdem total gut, weil als ich dann hinterher am Theater war, habe ich zum Beispiel in meinem zweiten Engagement in Konstanz, hatte ich irgendwie eine ganz tolle Kollegin, die war in Essen auf der Schauspielschule Und die hat exakt eine Aufnahmeprüfung gemacht und da ist die sofort genommen worden und dann waren wir zusammen in Konstanz engagiert und dann wollte die irgendwann mal da weg und dann hat sie Vorsprechen gemacht an anderen Theatern und naja, man muss da halt einfach einen langen Atem haben. Das ist dann halt in dem Beruf immer wieder so halt, ne, dass man vielleicht auch jetzt nicht ein tolles Engagement findet oder gar kein Engagement findet und man denkt irgendwie, scheiße, wie soll das denn jetzt weitergehen und so. Und die Erfahrung habe ich eigentlich schon gehabt, als ich den Ausbildungsplatz gesucht habe sozusagen.
Konntest du nach der Ausbildung auch schon direkt von deinem Beruf leben oder musstest du andere Jobs nebenbei machen?
Nee, tatsächlich, das ist wirklich toll. Ich bin von der Schauspielschule weg sofort nach Erfurt gegangen ans Theater. Mein erstes Festengagement, da hat es mir aber nicht so richtig gut gefallen. Deswegen habe ich weiter gesucht und ich hatte auch noch viele Bewerbungen laufen und so. Und dann bin ich nach einem Jahr direkt nach Konstanz. Da war ich dann 6 Jahre. Der Intendant hat mich dann mitgenommen ans Staatstheater nach Oldenburg. Und da war ich dann 5 Jahre. Und dann bin ich von da nach Kaiserslautern gegangen. Und also ich war sozusagen von der Schauspielschule weg erstmal 15 Jahre komplett im Festengagement, bevor ich dann mich das erste Mal entschieden habe, aus unterschiedlichen Gründen wollte ich dann auch mal frei arbeiten und hatte dann mein Festengagement in Kaiserslautern nicht verlängert und bin dann 6 Jahre frei gewesen. Und in dieser Zeit hat sich das dann aber ergeben, dass ich den Harald Demmer kennengelernt habe. Das ist ein Regisseur, mit dem ich dann viel gearbeitet habe und der ist dann verrückterweise in Kaiserslautern Schauspieldirektor geworden und dann bin ich auch wieder zurück ins Festensemble gegangen. Also ich habe sozusagen, um auf die Frage zurückzukommen, eigentlich sofort davon leben können. Wobei,
Wahnsinn. Ja, ich meine, davon
Theater,
leben. Ja. Davon leben, also ist jetzt ja genau, nicht im Luxus schwelgend, genau. Aber genau. Zumindest musstest du jetzt nicht noch zusätzlich genau. Für die Miete noch einen Nebenjob anfangen.
Nee,
oder
das
so.
Nicht. Aber zumal ich habe in Konstanz dann meine Frau kennengelernt und wir haben dann ziemlich bald 2 Kinder gekriegt, also so eine 4-köpfige Familie also meine Frau ist Physiotherapeutin, von einem Physiogehalt und einem Schauspielergehalt durchzubringen, ist dann tatsächlich oft nicht so ganz easy gewesen. So. Erst recht in so Städten wie Konstanz. Man glaubt nicht, was Wohnungen kosten können. Wobei mittlerweile ist das ja fast überall so, aber am Bodensee ist das nochmal besonders.
Wie hast du denn immer für dich selbst Familie und deinen Beruf vereinen können? Also wenn ich, sind die immer mitgezogen, wenn ich gehört habe, 5 Jahre hier, 7 da, 5 da, also seid ihr immer zusammen umgezogen?
Ja, tatsächlich ja, die erste Zeit. Da habe ich auch natürlich auch wahnsinnig Glück gehabt, dass meine Frau mit einem Beruf wie Physiotherapeutin relativ schnell in anderen Städten dann auch einen Job gefunden hat. Aber dass die natürlich auch bereit war mit mir immer, also als wir von Konstanz nach Oldenburg gezogen sind, hat ein Kollege von mir mal gesagt, ja, dann ziehst du ja jetzt von einem Arsch der Welt zum anderen Arsch der Welt. Und ich meine, so ist es ja auch wirklich. Und dass meine Frau das alles so mitgemacht hat und das mitgetragen hat, ist schon ein Riesenglück so für mich. Das war auch letztendlich dann der Grund, warum ich in Kaiserslautern mir überlegt habe, nicht wieder in das nächste Festengagement zu suchen, weil wir es uns da einfach nicht vorstellen konnten, schon wieder umzuziehen mit der ganzen Familie, wieder die Kinder aus allem rauszureißen und so. Wir hatten dann ganz gute Schulen für die Kinder gefunden und so und haben uns dann erstmal gesetzt, so wir bleiben so lange in Kaiserslautern, bis die Kinder mit der Schule fertig sind und ja, jetzt sind sie mit der Schule fertig und ausgezogen haben. Also meine Tochter ist auch schon im Berufsleben und so, aber ja, und jetzt leben wir immer noch da, sozusagen.
Sind deine Kinder in deine Fußstapfen getreten oder gar nicht?
Nein, tatsächlich nicht, aber also meine Tochter hatte mal so eine Phase, wo die drehen wollte. Und ich habe gesagt, ja, probier doch mal. Und da hat sie sich wirklich um alles selber gekümmert und so und hat dann so eine Agentur angeschrieben in Berlin. Und die haben ihr zurückgeschrieben, haben gesagt, sie sollte doch mal irgendwie das und das vorbereiten, so ein kleines Demoband vorbereiten. Das habe ich dann mit ihr zusammen gemacht. Und da habe ich schon gedacht so, oh, boah, krass, die ist aber wirklich gut. Also ich meine, dass sie das irgendwie, dass sie impulsiv ist und empathisch und so, das wusste ich natürlich. Also wobei man natürlich auch nicht ganz genau weiß, wie viel Vaterstolz da immer so mitschwingt. Aber als ich das dann gesehen habe, so dachte ich so, boah, das kommt schon ziemlich gut rüber. Und die haben sie dann auch sofort genommen. Aber wie gesagt, wir lebten in Kaiserslautern und also wenn man als Kind und Jugendlicher drehen will, dann muss man irgendwie in Berlin, Köln, München, irgendwo, wo man halt nah dran ist, sonst ist das wirklich sehr, sehr schwierig. Also sie hat dann irgendwie, glaube ich, 2 Castings mal gehabt und hat dann aber letztendlich nicht richtig was gedreht. Nee, aber die ist was Anständiges geworden, genau.
Was sind eigentlich die Vorteile eines Festengagements an einem Theater, bevor wir zu den Nachteilen kommen?
Ja, genau. Die Vorteile sind, also das hat natürlich immer was damit zu tun, in welchem Ensemble man ist, sozusagen. An was für einem Haus man engagiert ist und wie da die Ensemblestruktur ist und wie der Zusammenhalt des Ensembles ist. Und da.
Was ist eine Ensemblestruktur? Meinst du die Hierarchie innerhalb des Ensembles, wie die miteinander
auch
umgehen?
Auch irgendwie das Altersspektrum, wie ist das aufgestellt? Was sind das für Schauspieler und so? Genau. Und was sind das für Persönlichkeiten? Und was sind das für künstlerische Persönlichkeiten, aber auch, menschlich, sozial sozusagen. Und ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ich von Anfang an eigentlich immer in ganz tollen Ensembles war. Und deswegen würde ich als größten Vorteil sehen, dass man da halt sowas wie eine künstlerische Familie um sich rum hat. Also ich bin sehr Familienmensch irgendwie und das würde ich auch auf meinen Beruf beziehen. So. Also ich war ja jetzt nochmal eben 8 Jahre fest im Ensemble in Kaiserslautern und ich finde, wir haben da ein ganz, ganz tolles Ensemble gehabt, was also künstlerisch sehr gut war, aber was eben auch menschlich und sozial sehr ineinander gegriffen hat. Und das habe ich wahnsinnig genossen. Weil ich auch finde, man fängt, also ich gehöre nicht zu den Schauspielern, die sagen so, ja, war ein toller Regisseur, der hat uns alle total gebrochen erstmal und so, also das finde ich totaler Quatsch. Ich finde, man kann also hervorragend Konflikte und Hass und alles spielen, wenn man sich sehr mag und sehr vertraut, weil das hat auch was mit einem Vertrauen zu tun und wie weit man sich öffnen kann und wie weit man bereit ist, an Grenzen zu gehen. So. Und das habe ich einfach da in so einem tollen, hohen Maß erlebt in Kaiserslautern, dass ich ganz klar sagen würde, das ist einer der Riesenvorteile, dass man halt weiß, man ist Teil einer künstlerischen Familie sozusagen und und dann kommt es natürlich sehr darauf an, wie ist so ein Haus ausgerichtet, was wird da alles gespielt. Also ich bin ein Schauspieler, der gerne alles macht irgendwie. Also ich mache total gerne Boulevardkomödie, finde ich super. Ich mache aber auch total gerne irgendwelche psychologischen Stoffe irgendwie oder irgendwelche Klassiker, Shakespeare, großartig natürlich. Tschechow, ich habe noch nie Tschechow gespielt, richtig, da bin ich ehrlich gesagt wütend.
Das sieht man dir quasi an, wie wütend du bist.
Nee, oder musikalische Programme, ich habe mehrfach schon Comedian Harmonists gemacht oder irgendwelche Musicals.
Sissi gespielt.
Sissi habe ich gespielt zum Beispiel, ja, genau. Und und das finde ich ist eben auch ein Riesenvorteil von Stadt- und Staatstheater. Die haben dadurch, dass das subventionierte Häuser sind, haben die natürlich auch einen Bildungsauftrag. Das wird oft vergessen irgendwie. Und dann gibt es ja oft diese Diskussion, man muss das mehr fürs Publikum denken und. Das ist alles richtig, aber man kann halt, man hat eben auch einen Bildungsauftrag und man kann sehr vielseitiger Theater machen als jetzt an freien Häusern, die natürlich irgendwie gucken müssen, dass die Kohle reinkommt. Das ist ja ganz klar. Und ich sehe das jetzt, ich bin jetzt seit einem guten Jahr wieder frei und ich bin, also toi toi toi, ich bin sehr zufrieden. Ich habe viel gearbeitet im letzten Jahr und aber es waren zum Beispiel jetzt nur Komödien. Ich habe eigentlich nur Komödien gespielt. Und jetzt juckt's mich natürlich schon mal wieder, irgendeinen Klassiker in die Finger zu kriegen oder ein musikalisches Programm oder.
Wie kann man sich das eigentlich vorstellen, jetzt als Außenstehende? Da kommt der künstlerische Leiter zur Truppe und sagt, juhu, das sind die Stücke, die wir spielen, das sind die Regisseure und die suchen euch dann aus oder schreit ihr hier oder wird das diskutiert? Also ich meine, der Regisseur wird ja sicherlich irgendwie sagen, die Person und die, oder gibt es Vorsprechen innerhalb der Ensembles?
Also habe ich auch schon gehört, dass es das gibt, teilweise an Theatern, aber das gab es jetzt in den Ensembles, wo ich gearbeitet habe, eigentlich nicht. Es gibt natürlich, also es ist ja so, dadurch, dass man halt das ganze Jahr zusammen engagiert ist und auch die Theaterleitung ja das ganze Jahr da ist, wo man arbeitet, man redet ja auch. Also ich meine, man unterhält sich darüber, was beschäftigt einen gerade, wer hat was gelesen, wer hat was gesehen, was, also dann kommen Regisseure öfter an ein Haus zurück. Also die Regisseure sind ja meistens frei. Also an den Häusern, wo ich gearbeitet habe, gab es eigentlich nur eben jetzt zum Schluss in Kaiserslautern der Schauspieldirektor, der halt einfach immer 2 oder 3 Stücke in der Spielzeit inszeniert hat. Ansonsten sind das die Regisseure ja frei, aber es sind halt Regisseure, die dem Haus verbunden sind, die auch immer wieder gekommen sind. Den Spielplan macht die Theaterleitung mit der Dramaturgie, aber man redet ja miteinander. So, und da auch die Regisseure reden ja mit den Leuten. Und insofern ist es natürlich schon so, dass dann die Besetzung letztendlich von der Theaterleitung, der Dramaturgie und dem Regisseur gemacht werden. Also das ist auch von Haus zu Haus immer ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt auch Häuser, wo ganz klar einfach die Theaterleitung die Besetzung macht und das den Regisseuren dann so anbietet und sagt, so, also so müsst ihr es nehmen, ist halt so. Aber das kommt immer ganz drauf an, wie so ein Haus geführt ist. Und ja, und dann ist es natürlich schon so, dass man auch da Sachen in der Spielzeit mal spielen muss, die einem vielleicht nicht so liegen oder wo man denkt so, oh, jetzt irgendwie gar keinen Bock drauf. Manchmal ist aber auch gerade das, also ich weiß zum Beispiel, wir haben Biedermann und die Brandstifter gemacht in Kaiserslautern und ganz toller Regisseur, Jan Langenheim hat das inszeniert und ich finde dieses Stück grauenhaft. Und als ich dann gehört habe, ja, ich spiele da einen von den Brandstiftern, dachte ich so, oh Mann, und es war aber eine ganz, ganz tolle Arbeit, ja, das ist dann einfach dadurch, was der Jan sich dann damit alles ausgedacht hat und wie der in diese Arbeit reingegangen ist und gesagt hat, also, ja, wie inszeniert man so ein Stück und ich habe mir also die und die Gedanken gemacht und was weiß ich und ich möchte, dass sich das widerspiegelt in dem Konzept und so weiter und so fort und das war super. Das hat total große Freude gemacht und ich fand das wirklich eine ganz tolle Arbeit. Will nur sagen, es ist nicht immer so, dass man halt das auf dem Papier so sieht, okay, ich spiele das und das und oh Gott und ja, juhu, das spiele ich auch. Und so, manchmal ist es dann genau umgekehrt. Also da, wo man sich wahnsinnig gefreut hat und denkt irgendwie so, ja, geil, endlich darf ich das spielen, da verrutscht einem dann irgendwie was total und was anderes ist dann ganz toll. Also es kann alles sein.
Also das Leben pur.
Das Leben pur, ja, hat ja oft was mit dem Leben zu tun, unser Beruf. Ja. Sollte zumindest, finde ich.
Total. Genau. Gab es denn auch schon mal einen Moment, wo jemand anderes im Ensemble eigentlich die Rolle gekriegt hat, wo man dachte, nee, also eigentlich, ich passe da viel besser drauf. Was haben die sich denn dabei gedacht? Hand aufs Herz. Hört ja keiner
zu. Bestimmt. Hört ja niemand zu. Ja, also bestimmt gab es das, aber
ich meine, am Ende fügt man sich ja im Beruf eben. Und man ist ja professionell und
genau.
Dann, also nach 3-4 Stunden so ungefähr ist es ja auch schon vorbei wieder der Gedanke oder auch während der Arbeit dann ja sowieso. Ja.
Ich glaube, es hat auch ein bisschen immer damit zu tun, was man für eine Streitkultur in einem Ensemble hat. Ich erinnere mich gerade daran, wir hatten in Konstanz, das war noch, also das betraf mich aber gar nicht so, weil ich war in der Produktion nicht drin, aber da war nämlich genau der Fall beim Kätchen von Heilbronn, war das, glaube ich, da hat einer den, wie heißt der denn, Wetter vom Strahl, heißt der so, gespielt und das wollte eigentlich ein anderer Schauspieler spielen und da war so ein bisschen Zwist und da hatten wir aber, ich habe das nur berichtet bekommen, weil ich, wie gesagt, in dieser Produktion nicht drin war. Die haben das dann einfach bei der Konzeptionsprobe, bei der ersten Probe, wo halt alles zusammengekommen, haben die das halt einfach mal angesprochen und haben gesagt, irgendwie, wir müssen es jetzt mal rauslassen, ansonsten können wir hier nicht gescheit arbeiten und dann war auch gut. Also so, es gibt das bestimmt in Ensembles, wo man sich die Augen aushackt. Also ich habe das auch, wie gesagt, ich habe wirklich großes Glück gehabt mit meinen Ensembles. So. Also,
ja, da kann ich auch aus dem Nähkästchen plaudern. Also bei uns ist das schon bestimmt 20 Jahre her oder so. Aber da hatten wir auch ein Ensemble hier. Wir haben ja kein Festes.
Ja, ja.
So, bei uns kommen ja die Leute, sind 5 bis 8 Wochen, je nachdem, hier im Haus und gehen dann wieder.
Genau.
Manchmal weint man den Leuten und dem Ensemble sehr stark hinterher und würde sich wünschen, sie bleiben das ganze Jahr. Und ab und zu macht man auch 3 Kreuze. Wenn sie dann endlich alle weg sind.
Genau.
Also, oder einzelne weg sind. Ja. Das ist ja, wie du auch richtig sagst, das hat ja mit Persönlichkeitsstrukturen zu tun und Menschen und
genau.
Speziellen Menschen. Und ja. Aber da hatten wir auch mal, wie gesagt, das ist bestimmt 20 Jahre her, da mussten die ein Liebespaar spielen auf der Bühne und haben sich hinter der Bühne so gehasst. Das war so krass. Also wirklich, da sind die Fetzen hinter der Bühne geflogen. Die hat kein Schwein miteinander gesprochen. Auf der Bühne haben sie das perfekte Paar gespielt.
Ja.
Also Profis par excellence, zumindest auf der Bühne und was die Arbeit anging. Also alles andere war natürlich super anstrengend hinter der Bühne.
Ja.
Also das kann man halt auch
gibt es ja
überall haben. Ja. Was wären denn in deinen Augen die Nachteile von einem Festengagement?
Naja, die Nachteile sind halt, die liegen halt so ein bisschen in der Struktur des Berufes. Also ich meine, ein großer Nachteil ist zum Beispiel diese Verträge, die wir haben. Und da kämpfen wir ja gerade in der GdBA sehr aktiv drum, dass diese Verträge einfach mal, dass das gescheite Verträge werden, wo auch Arbeitszeiten geregelt sind. Man muss sich vorstellen, wir arbeiten, also bei unseren Arbeitsverträgen ist nicht geregelt, wie viel Arbeitszeit wir haben zum Beispiel.
Wie viele Wochenstunden ihr arbeiten müsst.
Genau,
quasi
es sind
Geld,
nur die Ruhezeiten geregelt. Also man hat eine angemessene Pause zwischen 2 Proben zu haben und 11 Stunden Nachtruhezeit. Dann hat man sich jetzt irgendwann mal darauf geeinigt, dass diese angemessene Pause 4 Stunden sind. Deswegen probt man am Stadt- und Staatstheater meistens so, dass man irgendwie von 10 bis 14 Uhr die Vormittagsprobe hat und von 18 bis 22 Uhr die Abendprobe. Und ansonsten ist alles Arbeitszeit. Und wenn man am Wochenende dann noch Vorstellungen hat, mittlerweile gibt es das, dass man einen freien Tag haben muss nach, ich bin jetzt auch schon so lange wieder raus, dass ich das schon gar nicht mehr weiß. Ich glaube, nach spätestens 12 Tagen muss man einen freien Tag haben. Man lacht da
super.
Immer so gerne drüber. Aber wo du eben das gefragt hast, wie kannst du das mit Familie vereinbaren? Das ist nämlich genau der Punkt. Also wenn man, ich meine, ich habe das Glück gehabt, dass meine Frau nicht in dem Beruf ist und sie da natürlich ganz viel auch mir abgenommen hat. Und aber als ich weiß noch, als wir in Oldenburg engagiert waren, da habe ich morgens die Kinder versorgt. Meine Frau hat die ersten Patienten in der Praxis gemacht. Dann habe ich auf dem Weg zur Probe meine Kinder in den Kindergarten gebracht. Dann bin ich nach der Probe, habe ich die abgeholt. Und meine Frau war dann irgendwie für die Kinder da, als mein Sohn noch nicht im Kindergarten war zum Beispiel, hat meine Frau eben erst die ein paar Patienten gemacht, dann ist sie gekommen, hat meinen Sohn übernommen sozusagen. Und dann, also so ging das immer, wir haben uns die Klinke in die Hand gegeben. Und wenn dann die ganzen Kinderkrankheiten durchrutschen und so weiter und so fort, das ist halt,
Ja, du musst ja auf die Bühne, ne?
Genau.
Also kannst du die Vorstellung
absagen. Man kann halt ganz schwer nur so ganz normale Sachen planen.
Geburtstage.
Also Geburtstage oder sowas, aber auch Elternabend in der Schule oder so. Oder Wochenenden, dass man irgendwie mit der Familie irgendwie sich mit anderen Familien, die man im Laufe seines Lebens kennengelernt hat, mal am Wochenende irgendwo trifft. Das ist halt echt ganz, ganz schwierig. Und es ist halt so, dass die Probenpläne werden halt immer an einem Tag gemacht für den nächsten Tag. Und man muss, also man erfährt im Idealfall also heute bis 14 Uhr, wie man morgen arbeitet. Also klar kann das sein, wenn man mal nicht so eine große Rolle hat, dass man auch mal einen Vormittag frei hat oder nur eine Stunde Probe hat und so. Aber es ist halt nicht planbar. Es sind so viele Sachen gar nicht planbar. Und es ist halt natürlich auch, also ich bin jemand, der immer auch außerhalb dieser Theaterbubble gelebt hat und das auch sehr braucht. Also ich brauche auch normale Leute um mich rum. Aber das ist halt wirklich schwer. Und wir haben bis heute Freunde, die dann immer sagen, oh, wir wollten dann wollten wir wieder mit denen und denen über 4 Tage wegfahren und so, kommt ihr mit und so. Und wir dann immer sagen, ja, also.
Die Hälfte von uns kommt mit.
Höchstens. Das müssen wir mal gucken, wie ich da arbeite halt, ne?
Ja. Der Nachteil ist also, dass man sehr eingenommen wird vom Theater, genau. Zeitlich sehr eingenommen.
Genau.
Fürs Theater lebt.
Und man hat eine Residenzpflicht zum Beispiel. Wenn man die Stadtgrenzen verlassen will, sozusagen, muss man halt das wird immer Urlaubsschein genannt, aber es handelt sich eigentlich nicht um Urlaub, sondern eine Dienstbefreiung sozusagen schriftlich einreichen, die muss unterschrieben werden. Und dann kann man, also selbst wenn man frei hat oder so, es geht halt einfach darum, wenn jetzt irgendwas passiert und eine schnelle Übernahme gemacht werden muss oder es muss ein anderes Stück angesetzt werden, weil jemand krank ist oder so, dann muss man halt erreichbar sein. So. Und
das heißt, Moment, damit ich das richtig verstehe.
Ja.
Ihr plant Freitag, weiß ich nicht, die Stadtgrenzen zu verlassen.
Genau.
Die Stadtgrenze von Oldenburg. Die die ja nicht so riesig ist.
Nee,
aber die Stadtgrenze von Oldenburg wollt ihr verlassen. Das wollt ihr am Freitag machen. Das heißt, am Dienstag sagst du dann im künstlerischen Betriebsbüro Bescheid, ich verlasse Freitag, an meinem freien Tag, verlasse ich Oldenburg und in Richtung, weiß ich
Dangast.
Nicht.
Naja gut, ich glaube, das würde ich jetzt nicht machen, aber wenn ich zum Beispiel ich habe irgendwann geplant, von Oldenburg aus zu meinen Eltern nach Neuss zu fahren. So. Mhm. Und ich habe 2 Tage frei, ich weiß, dass das ist Freitag und Samstag und dann kann ich das aber nicht einfach so machen, dann muss ich halt im Betriebsbüro, genau wie du es gesagt hast, so eine Dienstbefreiung, also so einen Urlaubsschein ausfüllen und sagen, ich bin von dann bis dann in Neuss mit Adresse, Telefonnummer, damit du auch jederzeit, also das kann auch jederzeit zurückgerufen werden, das steht da auch drin, dass die mich dann anrufen können, wenn dann irgendwie doch irgendwie was passiert.
Außerplanmäßig,
dann muss man halt aus dem Urlaub, in Anführungszeichen,
aus dem Freitag
zurückkommen halt. Also es ist ein bisschen eine Leibeigenschaft.
Ich wollte gerade sagen, warum hast du das so viele Jahre und Jahrzehnte gemacht?
Ja, weil es auch...
Doch irgendwo schön.
Ja, weil ich einfach tolle Ensembles um mich herum hatte, tolle Regisseure hatte.
Wurdest du denn mal zurückgerufen? Also warst du mal unterwegs und ihm gesagt, oh Gott, du musst die Vorstellung retten, komm zurück.
Nee, mir ist das tatsächlich noch nicht passiert. Also mir ist es schon passiert, aber da hatte ich keinen Urlaubsschein. Ich war sowieso in der Stadt. Dann, hätte ich eigentlich abends frei gehabt und dann kriegt man den Anruf und sagt,
komm her, hier ist das Textbuch.
In der Hand, genau.
Okay, also das ist dir schon passiert. Geht dir da eigentlich die Sause? Wirklich ins eiskalte Wasser geschmissen wirst?
Ja, klar. Also, aber das ist ja immer das Tolle letztendlich daran. Das Restensemble trägt dich da ja eigentlich durch. Ich meine, du hast dann das Textbuch in der Hand und natürlich versuchst du zu machen, was zu machen ist. Und du willst es auch gut machen. Im Idealfall hat man die Arbeit natürlich auch schon gesehen bei der Premiere oder sonst irgendwie wie. Dann gibt's oft auch so ganz schlechte Videos. Dann versucht man sich die Wege einzuprägen und so. Aber letztendlich ist man dann voll mit Adrenalin und die Kollegen tragen da einen durch. Und natürlich gibt's vorher eine Ansage und die sind ja meistens dann auch sehr gut gemacht, diese Ansagen, so dass das Publikum sich überhaupt freut, dass die Vorstellung stattfindet und dass es eine besondere Vorstellung ist. Und dann passieren natürlich auch oft lustige Sachen. Also so, weil man sich dann mit dem Textbuch verhaddelt oder irgendwas dergleichen passiert.
Welche Rolle hat dich eigentlich in deinem Leben bisher in der Karriere am meisten gefordert? Also hattest du schon mal eine Rolle, die du gelernt hast oder gemacht hast, wo du dachtest, ey, ich verzweifle, ich krieg das nicht richtig hin? Oder hattest du immer das Glück, dass du sozusagen für Rollen ausgesucht wurdest, wo man alles erkannt hat und das, nee, offensichtlich nee, nicht. Dein Gewicht nach zum Urteil nicht.
Also das ist ja ganz oft. Also ehrlich gesagt ist es ja immer, wenn man jede Arbeit, die man anfängt, fängt man an und denkt so, ich kann überhaupt nichts. Also das ist jetzt auch übertrieben,
aber klar.
Aber ist also so, also du meinst so, dass das bis zur Premiere so weitergegangen ist?
Ja, und man nee, bis zur Premiere hat, nicht, aber dass man ja schon am Anfang dachte, ja, warum habe ich die überhaupt gekriegt, die Rolle? Was ja, haben ja die denn bitteschön gesehen in mir, dass sie dachten, ja, ja, ich kann das?
Ja, also das gibt's schon, mir fällt jetzt spontan nichts ein, aber es gibt's schon immer wieder, also wo man das Gefühl hat, irgendwie man kriegt irgendwas nicht geknackt oder man kommt mit der Konzeption überhaupt nicht zurecht. Das gibt's schon immer wieder, aber ich, also toll ist, wenn sich, also ich erzähle das mal positiv jetzt eigentlich eher, ich habe in Konstanz oft mit einer Regisseurin Nada Kukotovic zusammengearbeitet, die ich ganz toll finde. Die kam die war irgendwann mal vor langer, langer Zeit auch selber Tänzerin und Choreografin und hat Film studiert und Theater und was weiß ich und macht so eine ganz eigene Regiehandschrift hat sie und das ist sehr körperlich auch und damals sprach sie noch nicht so gut Deutsch und hat so, die ist Serbokroatin und hat dann irgendwie so in Bildern oft gesprochen und hat irgendwie immer gesagt, Stefek, weißt du, ist eine Dreiecken in die Bild und so. Und dann habe ich immer, und ich habe überhaupt nicht kapiert, was die von mir will. Und sie hat irgendwie von irgendeinem Dreieck, was auf der Bühne von und was weiß ich. Und wir haben, Black Rider war das damals, und dann haben wir diese Vorstellung gespielt und irgendwann in einer Vorstellung habe ich begriffen, was sie meint. Und ich dachte so, wow, toll. Ich fühlte mich dann so aufgehoben in dem, was sie da inszeniert hat. Und ich habe es irgendwie, weiß ich nicht, bei der siebten, achten Vorstellung erst geschnallt, was sie mir eigentlich da die ganze Zeit sagen wollte. Also deswegen will ich nur sagen, es ist nie zu spät. Man arbeitet, also die Arbeit ist ja immer so ein Prozess, wo man versucht, irgendwelche Umwege zu gehen, Fehler zu machen, die Sachen auszuschließen und den Sachen auf den Grund zu gehen. Und das hört ja dann auch beim Spielen nicht auf. Also so. Aber es gab schon auch Arbeiten, wo ich auch nah an der Verzweiflung war. Erzähl ich aber jetzt nicht drüber, weil das war.
Was ist für dich der wichtigste und schönste Grund, Schauspieler zu sein? Du darfst auch zwei nennen vielleicht.
Der wichtigste und schönste.
Warum machst du das Ganze
weil
hier?
Weil das so lebendig ist und man da sich so, also so viel spürt und erlebt. Ich meine, wenn man auch so einen Abend wie wir hier den spielen, da kann man ja auch sagen, mein Gott, das ist ja irgendwie nur irgendwie eine lustige Komödie. Aber es ist natürlich schon so, dass ich da jeden Abend, also ich habe da ja ein Irrsinnsproblem zu bewältigen und ich habe eine wahnsinnige Not und die Situation, dass dann da einfach ein Publikum sitzt, was sich da ausschütten kann vor Lachen, das ist einfach so eine tolle Energie, die einem selber dann auch so viel, also man erlebt so intensiv Sachen. Das finde ich ganz, ganz toll in dem Beruf. Und was ich in dem Beruf noch, also du hast ja gesagt, ich darf auch zwei Gründe sagen. noch ganz toll finde, ist, dass man sich immer wieder mit anderen Themenbereichen auseinandersetzt. Also sei es irgendwelche geschichtlichen Sachen, politische Sachen. Also ich bin da nicht so gut drin, Meinungsfindung zu haben in bestimmten, weiß ich nicht, Bildungsfragen oder was weiß ich, keine Ahnung. Und ich bin aber durch den Beruf immer wieder gezwungen, mich mit Themenfeldern auseinanderzusetzen und hab im Idealfall noch einen super Regisseur dabei und eine tolle Dramaturgie, die mir zuarbeitet und so. Und dadurch habe ich immer wieder die Gelegenheit, mich in Themenfelder einzuarbeiten, was ich privat nie machen würde, tatsächlich. Weil ich auch nicht so ein guter Leser bin. Ich bin Legastheniker und habe also Lese-Rechts-Schreib-Schwäche sozusagen. Bildung funktioniert natürlich viel über das geschriebene Wort. So. Und das ist eben für mich ganz toll, dass ich die Sachen ausagieren kann und in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen Sachen lernen darf. So.
Und wie lernst du dann im Idealfall deine Texte? Also brauchst du dann besonders lange dafür oder spricht deine Frau sie dir alle ein?
Nee, also ich kann schon lesen.
Ja, dass du lesen kannst, ist mir klar. Aber
also ich könnte zum Beispiel nie Prima Vista lesen, sowas. Also ich muss das halt immer alles vorbereiten und Texte lerne ich tatsächlich am besten in Bewegung und in der frischen Luft.
Ach, du gehörst auch zu den Leuten, die dann durch die Gegend gehen und die Texte aufsagen und andere denken, du bist verrückt?
Genau, richtig, ja. Ich lebe ja jetzt schon seit 18 Jahren in Kaiserslautern, mitten im Pfälzerwald sozusagen. Und da eben, wir haben ganz lange einen Hund gehabt auch. Und da bin ich sowieso jeden Morgen erstmal eine Stunde mit dem Hund im Wald gewesen. Und da habe ich eigentlich immer Text gelernt. Und das, ja, da gab es auch schon, wir haben mal der Todmacher gespielt, diesen Massenmörder da. Und da habe ich mal so Text repetiert, wie so, also ich weiß nicht mehr, wie das genau ging. Das war, ja, es waren noch Puppenjungs, ich musste die auseinanderschneiden und so. Und ich habe das so vor mich hingebrabbelt die ganze Zeit. Und irgendwann dachte ich so, hä, ist da? Und dann habe ich mich umgeguckt und dann war hinter mir eine Frau. Und die hat mich total entsetzt angeguckt, hat mir gesagt, nein, ich lerne nur Text. Und dann kannte die mich zum Glück, hatte die mich schon mal im Theater gesehen und sagt, ach, ich habe ganz doll Angst gekriegt. Also
alleine genau. Wald mit dir.
Nein, also alles gut. Aber ich lerne am schnellsten und am besten eben im Wald, im Gehen. So.
Okay, dann ist das hier auch eine Warnung Richtung Kaiserslautern oder so, dass wenn Sie da jemanden im Wald merkwürdig vor sich hin brabbelnd hören, es ist nur der Stefan.
Genau, es ist alles gut.
Es ist alles gut.
Keine Gefahr.
Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch, Stefan.
Sehr gerne.
Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Duhr.